Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Outdoor-Podcast. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Reiseredakteurin hier und begleite euch durch die Sendung. Nicht lustig ist die Überschrift, ist das Motto der heutigen Sendung. Es geht um alles Mögliche, was schieflaufen kann oder bei uns schiefgelaufen ist. Also Reisepannen der Outdoor-Redakteure. Und dafür sitzen hier bei mir Kollegin Kerstin Rothart, ebenfalls Reiseredakteurin. Hallo Kerstin.
Hallo.
Gunnar Hohmann, ebenfalls aus der Reiseredaktion. Hallo Gunnar.
Hallo.
Und Testredakteur Boris Gnielke, der uns allen wahrscheinlich mehr als das Wasser reichen kann in puncto Reisen, wenn es ums Trekking geht.
Hallo.
Dabei wird es auch um relativ ernste Pannen gehen, die wir so hatten auf unseren Reisen. Aber wir fangen ja doch lieber ein bisschen harmlos an und daher mal die Frage in die Runde. Was habt ihr denn mal vergessen, was dann unschön war? Wer mag beginnen?
Ich kann gerne anfangen.
Bitte.
Also ich habe mal eine Übernachtungstour geplant in den Bayerischen Alpen. Es war nur eine Nacht. Das Gepäck war also entsprechend überschaubar, aber ein Zelt wollten wir dabei haben. Wir wollten ja draußen eben unter freiem Himmel schlafen auf dem Berggipfel. Den haben wir dann auch erklommen, ganz mutig. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann den Rucksack dort oben absetzte und auspackte, war ich dort doch etwas verblüfft, wie locker der gepackt war. Und habe dann lange gesucht, aber dann letztlich meinen Schlafsack nicht gefunden. Und es war dann doch eine recht frische Nacht. Zum Glück war so viel Platz beim Packen in dem Rucksack noch vorhanden, dass ich eine Weinflasche reingestopft habe. Die hat mich dann so ein bisschen durch die Nacht gerettet. Und das Inlet meiner Frau, die hat mir dann ihr Seiden-Inlet gegeben. Aber ja, also ohne Schlafsack. Zum Glück war es nur eine Nacht, aber das war wirklich das Blödeste, was ich mal vergessen habe.
Konnte sie dir auch noch umsonst ein bisschen Körperwärme abgeben?
Das hat der Hund gemacht. Der ist noch wärmer als ein Mensch. Der hat eine höhere Körpertemperatur. Das war sehr schön, ja.
Konntest du dich zwischen die zwei legen vielleicht auch?
Ja, habe ich gemacht.
Zwischen die Weinflasche und den Hund?
Oder? Nein, nein, die Weinflasche lag am Kopfende.
Und ihr?
Vergessen habe ich bestimmt auch was, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Also wenn ich was vergessen habe, habe ich es vergessen. Aber wir wollten mal eine Schottland-Reportage machen und die Idee war unter anderem, dass ich auf dieser Reportage einen Kilt tragen sollte. Also der Kilt war essentiell, weil ich dort im klassisch schottischen Stil durch die Highlands wandern wollte. Und ich hatte den Fotografen, der einen Tag vorher schon angereist war, gebeten, den Kilt abzuholen. Und ich kam am Flughafen in Glasgow an und der Fotograf meinte, ja, hat eigentlich alles geklappt, abgesehen davon, dass der Kilt nicht da ist, weil er zu spät am Laden war, weil der wohl früher zugemacht hatte als im Internet angegeben, weswegen wir dann eben keinen Kilt hatten. Aber das hat sich alles ganz elegant gelöst, weil wir noch einen Guide mit hatten, der uns ein bisschen was über die Highlands erzählen sollte, der den Kilt dann am nächsten Tag von Edinburgh kommt, eingesammelt hat. Und das hat eben alles ganz funktioniert.
Also war so kurzzeitig Stress und Puls und hat sich dann...
Ja, genau. Gelöst, das hat sich dann eigentlich relativ schnell geklärt und ist, ja, kann ja mal vorkommen.
Bei mir hat eher die Fluglinie mal was vergessen, nämlich mein Gepäck beim Zwischenstopp. Das war ein bisschen blöd, weil ich in Norwegen stand, hatte zwei Zelte mit, nämlich eins für den Fotografen, eins für mich. Und genau am Anfang von unserer Produktion, also wir wollten zwei Geschichten produzieren, das war eigentlich der einzige Moment, wo wir das Zelt wirklich gebraucht hätten, nämlich oben am Präkistolen. Aber da hat uns eine freundliche Touristikerin vor Ort ziemlich aus der Patsche geholfen, die hat dann für billigstes Geld ein Zelt namens Festival gekauft.
Name ist Programm wahrscheinlich.
Der Name war wirklich Programm, weil zu der Zeit waren oben am Präkistolen, da sind verschiedene Senken, in denen Wollgras ist, aber eben auch leider Mücken. Und das Festival-Modell hat jetzt nicht das beste Fliegengitter gehabt. Also man konnte so nachts zugucken, es bleibt ja auch recht lange hell in Norwegen, wie sich immer mehr von diesen fiesen kleinen Griebelmücken im Zeltdach angesammelt haben. Und das war ein bisschen unangenehm. Auch unangenehm war, dass natürlich mein Schlafsack auch nicht dabei war. Musste ich dann mit dem Fotografen zusammen, haben wir dann geguckt, was an Klamotten, was an Sonstigem da ist, um irgendwie die Nacht rumzubringen.
Wie kalt wird das zu der Jahreszeit?
Das war damals nicht kalt, aber also es ist halt doch ein bisschen im Norden oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie kalt das war. Also war zum Glück wirklich im norwegischen Sommer. Mhm. Das war total in Ordnung, es ging. Und am schlimmsten waren eigentlich auch die Mücken. Und zwei Tage später war dann auch das Zelt da und so. Aber da haben wir es dann auch wirklich nicht mehr gebraucht.
Mhm. Und keine Weinflasche, kein Hund.
Natürlich nicht. Norwegen, Weinflasche, hu. Wer möchte sich das denn leisten können?
Ja, ich selber habe auch, also muss mich da Gunnar anschließen, wenn ich mal was wirklich Wichtiges vergessen habe, dann habe ich das auch vergessen. Was ich aber mal vergessen habe, ist Sachen auszupacken. Und das ist dann auch nicht ganz so lustig gewesen, weil ich für zwei Produktionen in Norwegen war. Und das erste war eine Trekkingreise und ich hatte alles dabei für beide Produktionen, also auch Klamotten zweimal, und hatte aber vorher den großen Trekkingrucksack nicht anständig ausgepackt, war auch noch vor einer Hochzeit irgendwie da zum Flughafen so ungefähr, also ein bisschen verpeilt und stressig alles, und hatte dann irgendwie plötzlich zwei Paar Flipflops im Rucksack und solche Sachen. Und wenn der Rucksack dann irgendwie sowieso schon, sagen wir mal, knapp 20 Kilo wiegt, dann, ja, dann ärgert man sich über jedes überflüssige Gramm. Aber gut. Aber damit sind wir wirklich noch bei den harmlosen Pannen. Was ist euch denn mal vielleicht mit gravierenderen Folgen passiert?
Puh, zum Glück nicht mit gravierenderen Folgen. Aber mir ist beim Klettern im Frankenjura auf halbem Weg in der Route, die jetzt nicht besonders hoch war, vielleicht 15 Meter, aufgefallen, dass ich meinen Klettergurt nicht richtig zugemacht habe. Und das heißt, wenn ich geflogen wäre, hätte der sich wahrscheinlich geöffnet. Okay. Und dann wäre ich da rausgeflogen und ich konnte dann zum Glück aussteigen aus der Route, auch auf den Felskopf eben steigen und kam dann wohlbehalten an. Aber da habe ich mich kurz nicht sehr wohl gefühlt und habe mich dann aber zum Glück konzentrieren können. Und man aktiviert dann doch Kräfte, von denen man dann auch nichts weiß. Vorher jedenfalls. Und das ist gut gegangen, aber hätte auch schlecht ausgehen können.
Ja, beim Klettern ist mir auch mal was ziemlich Blödes passiert. Es ist zum Glück natürlich gut gegangen, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Aber ja, es war wirklich ziemlich peinlich, die ganze Angelegenheit sogar. Nicht nur gefährlich, sondern auch peinlich, sondern ich bin auf einen Gipfel gestiegen. Ich habe auch nochmal geguckt, welche das ist. Das ist die Rappenwand in der Pfalz. Die ist 44 Meter hoch und da führt eine wunderschöne Zwei-Seillängen-Tour rauf. Das heißt, man macht in der Wand Stand, sichert seinen Partner nach und geht dann die zweite Seillänge ganz rauf. Und ich war davon überzeugt, dass es ein Massiv ist, von dem man hinten einfach so zu Fuß wieder runterlatschen kann, wie sehr viele Berge dort in der Pfalz.
Berg war.
Es war später Nachmittag, ich glaube sowieso 17 Uhr, schon längst durch. Wir waren die einzigen am Fels. Wir waren oben am Ausstieg, der befindet sich so 3 Meter unterhalb des Gipfels. Also man konnte nicht genau sehen, ob es denn nur ein Turm oder ein Massiv ist. Ich war, wie gesagt, fest davon überzeugt. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt, das sah von unten so aus. Und anstatt dann abzuseilen, was man ja normalerweise über die Route macht, was bei einer zweiseiligen Tour aber recht umständlich ist, weil man dann wieder im Stand halt machen muss, das Seil wieder durchfädeln muss und so weiter, habe ich einfach meine Seilpartnerin, in dem Fall war es auch meine Frau, abgelassen von dort, wo ich war. Und das ganze Seil, die Mitte war dann durch, da war klar, okay, ich kann nicht auch abseilen, es wird dann nicht reichen bis ganz runter. Hab nach oben geguckt, hab gesehen, okay, das sind so 3-4 Meter, das Gelände ist einfach, da brauchst du kein Seil, da lässt du einfach das Seil es fallen und gehst hinten rum zu Fuß runter. hab meiner Frau noch runtergeworfen, dass sie nicht runtergeschrien, dass sie sich nicht wundert, dass jetzt das Seil runterkommt, ich gehe hinten rum runter. Ja, hab das Seil dann fallen lassen, hab mich aus der Selbstsicherung da am Stand raus und bin dann sehr vorsichtig natürlich die letzten 3-4 Meter ungesichert auf diesen Gipfel gestiegen. Da standen dann auch ein paar Bäume rum, das war eigentlich ganz kuschelig. Hab noch gedacht, prima, hier kannst du ja auch mal vielleicht sogar zelten. Bin dann in Richtung Berghang gegangen, von der Kante, also vorne, wo wir aufgestiegen sind, weg und stehe plötzlich vor einem Abgrund. Und da war mir klar, Mist, das ist ein Turm. Man konnte da runterklettern, aber das ist, wie ich im Nachhinein dann gelesen habe, da noch ein Fünfer gewesen, der auch noch feucht war. Und ja, also man wäre da schon so 20 Meter gefallen, selbst auf der Bergseite. Und dann bin ich wieder nach vorne, habe geguckt, waren auch keine Leute da. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich runterrufen soll, dass man die Bergwacht ruft. Aber der Gedanke, ich fand das dann so peinlich, dass ich dachte, nein, wie kann man so doof sein, sein Seil runterzuschmeißen, ohne zu wissen, wo man wirklich ist. Da rufst du jetzt nicht die Bergwacht, wenn wir da hinten hin, hab geschaut, kann ich da irgendwie runter. Und dann habe ich gesehen, der Nachbarfels, der ist nicht so weit weg und etwas tiefer. Mit Anlauf müsste ich es schaffen. Und meine Frau hat sich wahrscheinlich schon Sorgen gemacht, wo ich denn die ganze Zeit bleibe. Aber ich habe da echt lange hin und her überlegt. Und der Nachbarfels, das muss ich mal gucken, das ist der Fensterturm, habe ich gerade noch mal geguckt. Und dazwischen ist eine tiefe Schlucht. Also da hätte man wirklich nicht reinfallen dürfen. Das wäre es dann echt gewesen.
Ich muss gerade an Ronja Räubertochter denken.
Ja. Sorry. Und dann habe ich wirklich den Weg ganz genau angeschaut. Man konnte nicht viel Anlauf nehmen, aber ich brauchte Anlauf, sonst hätte ich das nie geschafft. Und nicht, dass ich über eine Wurzel noch stolper und habe mein ganzes Geraffel, was man so am Gurt hat, so die ganzen Klemmkeile und alles, habe ich dann festgehalten, dass sie sich nicht irgendwo verhängen auf dem Anlaufweg. Naja, und dann bin ich halt gesprungen. Und es hat tatsächlich geklappt. Und von dem anderen Fels konnte man dann abklettern. Das war dann relativ leicht. Also ich habe dann, glaube ich, eine halbe Stunde dafür gebraucht. Und ja.
Und wie weit war der Sprung?
Also ich würde mal sagen, es waren schon direkt 3 Meter oder so. Boah. Muss es gewesen. Aber er war ja tiefer, der andere
Fels. Und bist du dann auf der Spitze gelandet? Oder musst du dich da irgendwie
festhalten? Ja, man musste schon gleich mit allen Vieren am besten landen. Es war nicht komplett eben, aber es war nur leicht abschüssig. Und es war oben auch ein bisschen bewaldet, also so ein bisschen Moosboden. Da waren dann auch Bäume drauf. Aber die waren weiter weg, sodass man nicht gegen einen Baum geflogen ist. Also es ging, aber es war wirklich, glaube ich, knapp. Und ich bin jetzt nicht sehr geübt im Springen. Also das von daher war das wirklich eine der wirklich blödesten Situationen, die ich mich selbst gebracht habe. Aber es ist auch nochmal gut gegangen, zum Glück.
Hört man aber häufiger solche Sachen, ne? dass Leute dann irgendwo gestrandet sind und tatsächlich die Bergwachter noch ausrücken.
Ja, das ich hätte sie gerufen, keine Frage.
Sogar Katzen muss man regelmäßig retten, wenn die sich versteigen, ne?
Ja.
So man eine hat.
Was hat deine Frau gesagt, als du wieder unten warst?
Ja, die hat sich an den Kopf gefasst. Also, die dachte natürlich, ich kenne den Berg und weiß, dass man da hinten runterlatschen kann.
Und dann gab es wieder Wein, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, an dem Abend gab es dann nur ein Bier, ein alkoholfreies.
Ja, Kerstin, dir ist nochmal was noch auf andere Art und Weise sehr Unangenehmes passiert.
Ja, das war noch nicht mal, würde ich sagen, durch eigenes Verschulden in Namibia, wo ich mit dem Fotografen Christoph Jorda unterwegs war, sind wir nach Windhoek reingefahren, um noch Zeug einzukaufen für die Produktion, die angestanden haben. Haben vorher noch tapfer gefragt, ja, wir fahren nach Windhoek rein, müssen wir irgendwas beachten? Nee, das ist safe und wir sollen nur das Auto absperren, damit da nichts geklaut wird oder das Auto geklaut wird. Wir haben uns also sehr, sehr sicher gefühlt, haben entdeckt, da so ein bisschen hinter dem Stadtzentrum, da führt ein Weg lang, der war auch offizieller Wanderweg. Da denkt man sich natürlich nichts Böses. Haben geplant, von oben schön die Stadt zu fotografieren, sind da hochgefahren, haben das ganze Fotozeug ausgebreitet, angefangen zu fotografieren. Und dann kamen 3 Burschen mit Messern aus dem Gebüsch, haben uns massiv bedroht und uns eben die gesamte Fotoausrüstung abgenommen. Und wenn jemand so mit dem Messer direkt hinter dir steht, schon einen Rucksackriemen durchgeschnitten hat, dann denkst
echt,
du dir...
Echt, während du einen Rucksack...
Christoph Jorda, der Fotograf, der hat noch heldenhaft versucht, seinen großen Fotorucksack festzuhalten. Dann stand der eine mit dem Messer direkt hinter ihm, hat, wie gesagt, den einen Riemen durchgeschnitten, an einem anderen Rucksackriemen gezogen. Und dann hat Christoph kurz überlegt, hat dann aber auch gedacht, dass es vielleicht besser ergibt, ihm das Zeug. Und wir waren natürlich sehr aufgelöst und im Nachhinein, als wir Leuten erzählt haben, ja, wir sind da überfallen worden, ja, wo, in Windhoek, komisch, ja, knapp außerhalb dürft ihr nicht hingehen. Das hat uns aber leider vorher keiner gesagt. Ne? Wir kamen nicht auf die Idee, dass es ein Problem sein könnte, eigentlich noch im Stadtzentrum auf dem Wanderweg zu gehen, und andere sind nicht auf die Idee gekommen, dass wir womöglich als Wandermagazin auf dem Wanderweg gehen könnten, um zu fotografieren. Das war ein bisschen blöd.
Wie habt ihr dann fotografiert?
Ja, zuerst haben wir gedacht, meine Kamera ist auch weg. Ich habe meine Kamera auch mitgenommen. Die haben die aber irgendwie übersehen gehabt. Wir haben im einzigen Fotoladen von ganz Namibia, der gescheites Zeug hat, nämlich in Windhoek, hatten wir eigentlich schon so eine Ersatzausrüstung klar gemacht. Und dann, ich weiß nicht, der Christoph hat irgendwas aus dem Auto noch geholt. Er hat gesagt, guck mal, was ich hier gefunden habe. Da war das meine Kamera. Und dann hat er über Nacht sich mit meiner Kamera vertraut gemacht. Also ich habe einfach eine andere Marke, und dann hat er die Geschichten mit meiner Kamera fotografiert. Und seitdem weiß ich, was meine Kamera alles kann, ich aber nicht. Aber irgendwie, was mir auch noch einfällt zum Thema, was man vergessen hat, war nämlich auch mit eben Christoph Jorda auf einer Tour. Da waren wir in Südafrika auf dem Otter Trail und wir haben vorher schön alles eingekauft, gab noch ein bisschen Probleme mit Kartusche und Kocher, das ging nicht zusammen, musste man mit dem Messer noch den Kocher zurechtschnitzen, um die Kartusche reinzukriegen, aber das sind ja Kleinigkeiten. Was wir aber wirklich vergessen hatten, war Klopapier, das man selber mitbringen sollte für so einen 5 bis 6 Tage-Trip. Und der Christoph hat dann noch ein Päckchen Taschentücher gefunden für die ganze Zeit. Da bin ich heute noch stolz drauf. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit diesem Päckchen Taschentücher hinzukommen.
Keine Details bitte.
Nein, alles gut. Also alles prima, aber das ging einwandfrei.
Ich muss auch noch einmal zurückspringen dazu, zu diesem Überfall. Also abgesehen von so praktisch pragmatischen Fragen, die man sich dann jetzt stellt, wie geht's weiter, womit fotografieren wir, macht das nicht sonst auch noch was mit einem?
Also ich hatte das Gefühl, dass es bei mir jetzt eigentlich nichts verändert hat. Ich würde nur vielleicht mich im Vorfeld noch genauer erkundigen oder mich nicht auf sowas verlassen in einem wirklich fremden Land, das einfach anders funktioniert, so, nee, das passt schon, sondern würde vielleicht nochmal mich genauer erkundigen, sowas in der Richtung. Aber dir ist ja auch schon was Ähnliches passiert, Katharina, zwar privat, aber...
Ja, genau, ja, das war tatsächlich wirklich das Schlimmste, was mir je passiert ist auf Reisen, und zwar war ich da vor einigen Jahren mit meinem damaligen Freund in Guatemala unterwegs, und zwar mit dem Motorrad. Und das war erst der zweite oder dritte Tag nach der Ankunft. Und wir waren erstmal so Hauptstraßen, Highways gefahren und haben dann auf eine Karte geschaut und gesehen, oh ja, da ist so eine Backcountry Road, die nehmen wir doch mal. Und fahren da in der Abendsonne, ganz einsame Gegend. Martin jubelt noch, ist ja wie in Afrika. Und dann fahren wir da um eine Kurve und da stehen so zwei Männer im Außenbereich der Kurve und stehen so komisch, so hintereinander uns zugewandt. Und dann ging das wirklich irgendwie, also ich kann es nicht mehr ganz zusammenkriegen, aber dann sieht man die Maske, dann sieht man die Pistole, dann hört man das Stop. Und mein Freund hat aber nicht angehalten, der ist weitergefahren, weil er schon mal, der war sehr viel gereist schon und hatte schon irgendwie Überfallerfahrung. Und hat aber nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich schießen. Und dann knallte es halt. Und ich sag noch, halt an, aber er fuhr weiter. Und dann weiß ich noch, also ein richtig schlimmer Moment da war, ich merke plötzlich, mein linkes Knie ist nass und warm. Und ich denke so, oh Gott, jetzt haben sie ihn getroffen, das ist jetzt Blut. Dann gucke ich runter, es war aber tatsächlich Benzin, die hat in den Tank getroffen. Mhm. Und ja, also das war dann im Endeffekt auch Ende gut, alles gut. Der Tank hat nicht angefangen zu brennen, er ist nicht völlig ausgelaufen. Es war auch nicht so, dass diese Banditen vernetzt waren. Kam uns niemand hinterher. Und dann im nächsten Ort trafen wir dann auf Polizei, weil die dann eine Straße abgeriegelt hatten wegen der Beerdigung. Und die haben uns dann geholfen und hatten dann irgendwie Kumpels, die das Motorrad über Nacht repariert haben. Und ja, genau. Aber witzig ist auch, also ich habe da auch keine Albträume von gekriegt oder so.
Ja, also bei mir ist so auch nichts hängen geblieben, dass ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwo auf einem Weg bin und da sind seltsame Leute, dass ich da sofort irgendwie Panik schiebe oder so, gar nicht. Komisch, vielleicht kommt's noch. Ich hoffe nicht.
Ich weiß nur noch, dass zwei Tage später wollte er dann schon wieder so eine Backcountry Road fahren. Und da habe ich dann gesagt, nein, das wäre weit gewesen und wieder einsames Gebiet und nee.
Nächstes Mal mit Schussweste.
Richtig.
Über einen Tank am besten, dass der auch nichts abkriegt.
Ja, aber wo wir jetzt tatsächlich bei diesen ernsten Themen sind, habt ihr euch mal irgendwie verletzt unterwegs?
Also ich war nun mal schwer krank, als wir in Australien und auf Tasmanien oder in Tasmanien Produktionen hatten. Und das war von daher blöd, weil wir relativ viele auch noch Inlandsflüge hatten. Bei mir waren echt die Stirnhöhlen recht zu und das war eigentlich saumäßig schmerzhaft. Hm. Man hat sich auch so ein bisschen durchgequält dann durchs Wandern, weil ich war echt einfach total erkältet.
Aber sonst? Nee, auf Tour eigentlich nicht. Beim Klettern ja, also einfach nur ein Sturz. Aber das hatte nichts mit einer Reportage zu tun. Hab mir da das Sprunggelenk gebrochen, also oberes und unteres im linken Fuß. Was ich immer noch merke.
Krass.
Aber das hatte nichts mit einer Reportage zu tun. Ja.
Ach, ich habe in Australien habe ich mal einen Zweig ins Auge gekriegt und da waren wir auch ziemlich in der Pampa und da hatte ich auch Schiss, dass ich jetzt abbrechen muss und zum Augenarzt einfach, das wäre ein ziemlicher Act gewesen. Und 2 Tage lang hatte ich da echt ein bisschen Angst, dass es was Schlimmeres ist und vielleicht eine Entzündung rein. Und dann hat es sich zum Glück langsam wieder gegeben. Ich glaube, der Zweig hatte sogar die Kontaktlinse im Auge zweigeteilt. Also das war schon ziemlicher Wupp. Ich habe wahrscheinlich gerade in die andere Richtung geguckt, dass der Augenreflex nicht funktioniert hat. Ja, da hatte ich mal kurz so ein bisschen Bedenken.
Wo du Zweig sagst, mir ist auf dem Testwochenende mal, da waren wir mit vielen Leuten, so 10 Leute, hier im schwäbisch-fränkischen Wald unterwegs und es ging ziemlich so durch so ein Dickicht, so einen kleinen Pfad, wo man auch so Zweige zur Seite nehmen musste. Und mal ahnt, was passiert. Ich gehe hinter jemandem, der halt den Zweig sehr stark spannt und dann loslässt.
Das lernt man doch schon im Kindergarten.
Ich habe irgendwie nicht aufgepasst und ich kriege den, das war auch ein ziemlich dickes Teil, voll an die Birne und hatte dann wirklich ein Ei. Also was fühlt sich aber schlimmer an, als es ist. Aber es war wirklich wie so ein Tennisball oben auf der Stirn. Und der Fotograf, der musste mich dann auf den Fotos immer aussparen, weil es wirklich nicht sehr hübsch aussieht.
Ja, aber jetzt, wo du es erzählst beim Testen, mir ist doch in der Pfalz mal nachts, wo wir unter dem Überhang bivakiert haben, ist mir mal irgendein Viech ins Ohr gekrochen. Das war auch eklig. Man hat immer nur gehört, wie so
als er schon drin war.
Ja, das war richtig im Gehörgang. Habe ich mir auf der anderen Seite draufgehauen, davon geht es natürlich auch nicht raus. Aber ich wollte auch nicht mitten in der Nacht die ganze Testcrew wach schreien. Habe gedacht, entspannt bleiben. Habe mich dann einfach still hingelegt. Irgendwann hat dieses Viech meinen Gehörgang verlassen. Habe ich mir ganz schnell das Buff über die Ohren gezogen. Und seitdem, wenn ich ganz draußen penne, nur noch mit Mütze oder irgendeinem Tuch oder irgendwas über den Ohren. Also das brauche ich nicht nochmal.
Das ist ein guter Tipp. Also das ist wirklich eine Albtraumvorstellung.
Vor allem, das ist brutal laut, wenn du das so im Gehörgang hast.
Und davon träumst du auch nicht?
Nee, davon träume ich zum Glück auch nicht.
Das ist so eine Albtraumvorstellung, weil da kannst du ja in dem Moment auch nichts machen. Das ist,
Es ist gut, wenn man mit Oropax schläft.
Das machst du,
oder? Ja, das mache ich eigentlich. Auch draußen, wenn ich bivakiere, weil ich einfach keine Lust habe, wach zu liegen, weil ich dann irgendwelche Knackgeräusche höre im Wald oder sowas. Dann stopfe ich mir einfach die Dinger rein und denke, hier ist ja nichts Gefährliches.
Ich will das Monster nicht hören.
Ja, genau. Außerdem höre ich dann meinen Hund nicht schnarchen.
Hattet ihr wilde Tiere Begegnung?
Ja, tatsächlich. Wirklich eine sehr spannende, eine sehr kuriose. Wobei wildes Tier, ich weiß gar nicht, es hatte eine Marke im Ohr. Zählt das noch als wildes Tier dann?
Was hattest du?
Es hatte eine Marke im Ohr, das Tier.
Ach so.
Ja, es war.
Diesmal hatte nicht Boris was im Ohr.
Nein. Es war eine Hirschkuh, die wohl jegliche Scheu verloren hat. Das war im Tessin. Da waren wir ziemlich früh im Jahr da. Ich glaube, es war Anfang Mai und waren am Tal, wo der Schnee gerade geschmolzen ist. Das Gras war noch braun und grau. Und wir haben ziemlich weit oben, also in einer verlassenen Alm, also die war im Winter halt nicht bewohnt, haben wir unser Zelt auf der Wiese aufgeschlagen und haben abends noch so ein braunes Etwas auf 4 Beinen, also irgendwie Reh oder sonst was, ich kenne mich da nicht so aus, rumlaufen sehen. Das ist dann halt schreckhaft in die Büsche gesprungen, wie sich's gehört, vor allem als es den Hund gesehen hat, den wir dabei hatten. Und dann haben wir unser Zelt aufgebaut und mitten in der Nacht macht's plötzlich einen Riesenkrach, weil irgendwas auf unser Zelt trampelt. Und dann bin ich raus, dachte, das gibt's doch überhaupt nicht, hier ist doch nichts. Also Bären gibt's da ja nun mal zum Glück nicht. Und habe erstmal nichts gesehen. Es war so leicht diesig und Stirnlampenlicht, das reichte nicht sehr weit, weil da dieser Nebel da war, der das so reflektiert hat. Und dann habe ich ein bisschen gepullert und plötzlich steht während des Pullerns so eine Hirschkuh auf Augenhöhe fast. Die Dinger sind ja verdammt groß, direkt vor mir. Und ich dachte wirklich, ich träume. Und dann habe ich noch diese Marke im Ohr gesehen, dachte, nee, das ist kein Traum. Sowas würdest du ja nicht träumen, dass das eine Marke im Ohr hat. Und dann
vielleicht war es ein Steiftier.
Nein, es hat sich ja bewegt. Und es stand wirklich also zum Greifen nah. Ich hätte es fast an die Nase packen können mit einer Armlänge. Und das war so bizarr, weil das ja ein Fluchttier ist. Und ich überhaupt nicht gewöhnt war, dass so ein Tier mitten in der Nacht einfach da mir Gesellschaft leistet.
Siehst einfach nicht erschreckend genug aus.
Wahrscheinlich nicht, ja. Ich habe dann so ein paar Fuchtelbewegungen gemacht, aber es hat es nicht wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich bin dann wieder rein ins Zelt und kaum war ich drin, habe den Reißverschluss zugemacht, trat es wieder vorne auf die Apsis und traf dann auch die Töpfe und die Teller, die da rumstanden, also die Metallteller und die Tassen. Und es hat gescheppert und gekracht und wir haben uns dann auch Sorgen ums Zelt gemacht. Das war ein sehr robustes, war jetzt so ein Hilleberg-Nallo-Tunnelzelt dabei gehabt. Das hatte diese Huftritte zum Glück ausgehalten, ist nicht sofort eingerissen. Und meine Frau Kathleen meinte, dann lassen wir halt jetzt den Hund raus. Der wollte das ja vorhin schon jagen, der verscheucht es bestimmt und kriegen kann das eh nicht. Und haben dann die Finja damals, die durchaus auch Jagdinstinkt hatte und und gerne hinterher was hergelaufen ist, was wegläuft, rausgeschickt, die ist raus und kam aber sofort mit eingezogenem Schwanz wieder zurück, weil die Hirschkuh sich auch von dem Hund überhaupt nicht beeindrucken ließ und eben nicht, wie man halt erwarten würde, dann sofort Reis ausnimmt, sondern einfach da wohl auch stehen blieb. Ich habe es nicht gesehen, weil der Hund lief einfach raus und plötzlich, es hat keine 10 Sekunden gedauert, kam er wieder rein, Schwanz eingekniffen. Ja, und dann ging das Theater wieder los. Da hat die Hirschkuh wieder auf den Töpfen rumgeklappert. Nicht?
Und ich fand das bestimmt ganz lustig nach einer Weile, dieses Konzert.
Also ich nehme an, dass wir irgendwie ihr Revier gestört haben. Ja. Die hat den ganzen Winter da Ruhe gehabt und plötzlich kommen wir da und zelten da einfach. Wir haben dann, das war irgendwie nachts um 2:30, haben wir dann uns entschieden, das Zelt abzubauen und weiterzugehen zu dieser Alpe, die wir da gesehen haben. Da war so eine Art Terrasse und so ein Zaun, der war ein bisschen löchrig. Wir hatten noch ein bisschen Rebschnur dabei, das haben wir dann versucht zu flicken. Aber tatsächlich hat die uns begleitet. Also die wollte, die an, den die wollte an den Hund irgendwie ran. Die fand den Hund wahnsinnig interessant und wollte den immer beschnuppern, beziehungsweise vielleicht auch vertreiben. Vielleicht hatte sie irgendwo Junge gehabt, ich weiß es nicht. Der Hund blieb natürlich ganz dicht bei uns und wir mussten quasi den Hund in die Mitte nehmen, damit die Hirschkuh nicht auf den Hund trampelt. Und so ein Hund läuft dann ja witzigerweise auch nicht weg, was ich eigentlich auch erwartet habe. Aber der blieb dann bei uns und dann sind wir da auf diese Terrasse von dieser verlassenen Alpe und haben dann, und da habe ich noch mit Rebschnur irgendwo diesen Zaun, die Lücken dann nachträglich oder notdürftig geflickt, haben das Zelt da aufgebaut, aber dann wurde es dann auch schon irgendwie hell und wir konnten dann eh nicht mehr schlafen und als es dann richtig hell war und wir guckten dann raus, stand die da tatsächlich vor diesem Zaun und hat auf uns gewartet. Und hat, ja, und dann war es aber hell, das ist dann irgendwie eine andere Situation, da ist man auch nicht mehr so ganz so perplex und da denkt man, ja, was soll denn das jetzt und ist dann hin und dann konnte ich sie auch ein bisschen streicheln und so, aber das wollte sie nicht, also sie wollte einfach nur gucken und hat uns dann noch ein bisschen begleitet, als wir dann weitergegangen sind auf unserer Mehrtagestour und
jetzt steht sie zu Hause bei euch.
Ich wollte gerade sagen, Boris, ein Hund und eine Hirschkuh.
Aber die hat uns so einen Kilometer, glaube ich, noch immer mit gebührendem Abstand dann in dem Fall tatsächlich begleitet. Und am Abend haben wir es dann wirklich auch.
Machen nur Pumas oder so.
Ja, ja, nee, also Hirschkuh im Tessin scheint da auch irgendwie wenig Scheu zu haben.
Ich bin nur von einem Maultier verfolgt worden, aber das war nur, weil ich einen Apfel im Rucksack hatte. Und das Viech ist mir, dann bin ich den Hang hochgerannt, einfach um mal zu sehen, ob es hinterherkommt, ist aber auch da hinterhergekommen, bin ich wieder runtergerannt.
Und den Apfel wolltest du nicht hergeben?
Oder hattest du den nicht auf dem Schirm, den Apfel?
Den hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm, irgendwann habe ich das schon kapiert, aber nee, den wollte ich nicht hergeben, da war ich eigen, den brauchte ich noch.
Ja, in Südafrika hatten wir das, aber auch tierischen Besuch, da sind ja so festgelegte Hütten, wo man eben immer in Tagesabstandslänge sich einquartiert, immer quasi mit den gleichen Leuten. Die sind, ich glaube, man kann sie sogar zumachen, aber wenn dann zu sechs in so einer Hütte pennst, lässt du doch die Tür offen. Und da sind dann nachts Schleich- oder Ziehbeetkatzen reingekommen und haben sich geschnappt, was sie konnten. Die machen eigentlich nichts, die sind halt an Essen interessiert und was sie wirklich mal erbeutet hatten, war eine Tüte Kaffee. Also ich weiß nicht, ob das ganz das ist, was der Katze jetzt getaugt hat, aber die waren da auch schwer unterwegs. Und du, Katharina, Tiere?
Wenig, nee. Also nichts, was irgendwie wirklich beängstigend, bedrohlich gewesen wäre. Was mir aber gerade noch wieder einfällt, zum Thema Verletzungen auf Tour. Und zwar bin ich auf meiner ersten, die erste Norwegen-Produktion, die mit dem sehr schweren Rucksack, da haben wir diesen tollen Trek gemacht von Finse runter ins Ålandsdalen. Und da ist auch gar nichts schief gelaufen, aber ich war so begeistert, also von diesem Ålandsdalen, dass ich da im Jahr drauf beschlossen habe, ich muss das mal meiner Schwester zeigen, wir wandern genau diese Tour jetzt auch noch. Und da habe ich mir dann an Tag 2 den Fuß gebrochen. Das habe ich aber nicht sofort gecheckt. Also ich bin, es war auch wirklich keine irgendwie Situation, die das fördern würde. Ich bin einfach, es war relativ früh am Morgen, Frühstück war noch nicht lange her, wir waren aber fit und ausgeschlafen. Der Weg war total unspektakulär. Aber plötzlich bin ich ausgerutscht und dabei gegen einen Stein gestoßen. Es tat höllisch weh. Wurde dann auch sehr schnell dick. Und wir waren da jetzt aber nicht so weit weg von der Talstraße. Also ich konnte irgendwie absteigen. Meine Schwester hatte dann beide Rucksäcke. Sie hatte zum Glück Wanderstöcke, die ich benutzen konnte. Aber ich habe es auch dann erstmal nicht gecheckt. Also erst in Deutschland wieder, als ich da mal zum Arzt gegangen bin.
Tut ein Bruch nicht so weh, wie man denkt.
Wenn man einen Vergleich hat, dann vielleicht, dann kann man es vielleicht einschätzen. Aber nee, irgendwie war das nicht so dramatisch. Und vor allem, als ich dann wieder mehr gegangen bin, tat es auch weniger weh. Ja. Hatte aber keine keine Konsequenzen, also keine langfristigen. Kam dann eine Zeit lang eine Schiene rein und die kam wieder raus und heute merke ich nichts mehr.
Auch keine Albträume vorm Wandern.
Zum Glück nicht,
nee. Nie wieder wandern, oh Gott, was da passiert. Nee.
Hatte das bei dir Konsequenzen, Gunnar, mit dem gebrochenen Fuß?
Ja, der ist nicht so beweglich, ne? Ja. wie er mal war. Und
nee, auch im Sinne von, ich dachte jetzt gerade mit dieser Frage nach Träumen, weil Seilklettern machst du noch oder hatte das?
Nee, Seilklettern, ich boulder nur noch, ja. Was ich einfach lieber mag und mehr Spaß dran habe. Ob das jetzt mit dem Sturz beim Seilklettern zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich habe seitdem schon einen stärkeren Respekt vor Höhe, aber ich kann das oft ausblenden und mag es nicht. Aber ab und zu kommt das schon wieder, so dieses Sturzgefühl. Ja.
Wo ich mal richtig eine Situation hatte, die mich in dem Moment sehr beängstigt hat, war, als ich, da war ich für eine Produktion in den Dolomiten, da war ich noch Volontärin, also hatte da auch noch relativ wenig Erfahrung. Da waren wir ohne Fotograf unterwegs. Begleiterin war meine Schwester. Und da stand eine Tour im Führer, die jetzt, da stand jetzt nicht bei, dass da ein Klettersteig dabei sei. Und wir hatten auch keine Sets dabei. Ich war damals auch noch nie eingegangen. Und uns kamen dann irgendwann auf dem Weg, da war es auch noch kein Steig, immer mehr Leute mit Klettersteig-Sets entgegen. Wir dachten uns, was machen die? Dann sind die übervorsichtig. Dann kam auch mal einer ohne. Das war ein Amerikaner, das weiß ich noch, der hatte nur eine Wasserflasche in der Hand und sagte, murmelte irgendwie sowas wie, oh my God, I just did this crazy way. Also der war also irgendwie davon beeindruckt und wir sind dann immer weiter. Und dann haben wir halt festgestellt, das war das in den Sechstner Dolomiten, das Salvezzaband, das ist technisch also eigentlich völlig easy, aber es geht sehr, sehr, sehr steil runter. Und da dachte ich auch so, mein Gott, wir müssen umdrehen. Ich habe sie in diese Situation gebracht und da waren auch noch so ein paar, also nach dem Band noch so ein, zwei Stellen, wo man das war technisch völlig einfach, aber auch da, wenn man gefallen wäre, das wäre wirklich unschön gewesen. Und das hat mich dann, also als wir dann da durch waren, war auch alles gut und meine Schwester war auch total ganz, war munter drauf und meinte, nee, wir gehen weiter, ist doch alles halb so wild, aber ich habe mich da sehr verantwortlich gefühlt. Und das hat mich dann irgendwie noch, ja, ein paar Tage beschäftigt.
Aber habt ihr gemacht, oder?
Ja, mal gemacht, ja.
Ja, in den Alpen bin ich auch mal in eine blöde Situation gekommen, in die ich mich mit meinem Partner zusammen damals, meinem Kletterpartner zusammen, selbst gebracht habe natürlich. Wir sind ziemlich früh aufgestiegen, auf einen wollten einen 4000er besteigen, über eine Nordwand, den Breithorn, Ostgipfel wollten wir machen, da geht eine schöne Nordgrat rauf, Janggrat wird der auch genannt. Und da wir eine Abneigung gegen Hütten haben, haben wir gesagt, gut, dann bivakieren wir unten. Das ist dann noch ein bisschen outdoorig, haben eine schöne Tour gemacht, eine schöne Trekkingtour gemacht dahin, haben ganze Biwak-Gepäck mitgenommen, über den Gräuder-Gletscher gewandert, unten dann am Gletscherrand des Breithorn-Gletschers dann übernachtet und haben alles da gelassen, wo wir gesagt haben, hey, wir sind schnell, wir gehen jetzt kurz auf diesen Berg rauf und gehen dann hinten über den Schwärzegletscher haben wir uns angeschaut, dann einfach wieder runter, da gibt's einen Abstieg. Das war aber sehr spät im Jahr, im September, und es lag nicht mehr so viel Schnee, also die Gletscher waren halt quasi APA, also das blanke Eis hat ja den Vorteil auch, dass man die Spalten sieht, aber man kann auch einfach nicht über die Spalten rüberlaufen, was möglich ist, wenn genug Schnee liegt. Also sind wir aufgestiegen, nachts um zwei, glaube ich, mit Stirnlappen, sind da über diesen Gletscher und auch diese wunderschöne Kletterei auf den 4000er gemacht, waren früh oben, haben uns noch gefreut, haben Zeit verplempert, hatten aber nichts dabei, also überhaupt kein Backup, kein Erste-Hilfe-Set mitgenommen groß oder sowas, und was wir ja immer schreiben, nicht? Also wir haben an allem gespart, keine Müsli-Riegel, unser Wasser haben wir fast aufgebraucht und haben wir gedacht, naja, gut, komm, jetzt noch den Abstieg, unten ist unser Biwak-Gepäck, da haben wir dann noch Tütensuppen gehabt und Kocher und so weiter. Und haben dann auch den Abstiegsweg über diesen Schwärzegletscher ganz gut gefunden. Das ist ja nichts markiert da oben, da ist Staffmeier schon noch. Da lag dann auch Schnee, das war ja dann auf über 4000 Meter. Und haben dann sogar eine Spur in diesem Schnee gefunden. Eine, die runterführte und eine, die raufführte. Da dachten wir, das ist ja super, da kam einer rauf und da kam einer runter. Das ist ja perfekt, der Weg ist ja so, der ist easy, da sind wir gleich da. Und sind dann bestimmt 800 Höhenmeter oder so abgestiegen. Waren da also schon eine gute Stunde unterwegs. Und stehen plötzlich vor einer Riesenspalte, der dann weitere Spalten folgten, und es war einfach überhaupt kein Weiterkommen. Und die Fußspur endete da auch und drehte um und ging wieder zurück. Also das war nicht einer, der rauf und einer, der runtergegangen ist, sondern es war ein und dieselbe Person.
Bist du
auch
wieder gesprungen?
Nee, das wäre ein Sprung ins Nichts geworden. Wir hatten natürlich auch, weil wir sehr schnell sein wollten, auch nicht genug Seil dabei. Wir hatten nur ein halbes Halbseil dabei gehabt quasi. Also das hätte gerade mal 30 Meter gereicht. Und dann wurde es dunkel. Es war, wie gesagt, Mitte September irgendwie. Das war viel zu spät eigentlich für solche Touren auch. Und da wird es dann ja auch kalt auf der Höhe dann da oben. Und da haben wir wirklich, mein Partner, der dabei war, der ist Tourenführer beim DAV. Also der ist durchaus erfahren und weiß, was zu tun ist. Und auch er hat überlegt, ob wir wirklich die Bergwacht rufen sollen, weil wir jetzt einfach in einer ganz doofen Situation sind. Ohne Gepäck, ohne Nahrung, ja, ohne Wasser, da einfach irgendwo mitten auf dem Gletscher rumzustehen. Und haben es dann aber noch geschafft. Also er hat dann sein GPS rausgekramt und hatte dann irgend so ein Biwak-Hütchen da noch gefunden. Die steht unterhalb des Ostgipfels des Breithorns. Es ist das Bivacco Rossi e Volante. Und das haben wir dann tatsächlich noch erreicht. Aber man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, wenn man sich verausgabt hat und wirklich überhaupt keine Reserven mehr hat, keinen Zucker mehr zuführen kann, kein Wasser mehr hat, schon seit vielen Stunden und irgendwie schon seit 12 Stunden auf den Beinen ist und sich wirklich auch 12 Stunden lang richtig angestrengt hat. Das war mir bis dahin nie bewusst gewesen, wie der Körper dann plötzlich wirklich in Sparmodus fährt und man irgendwie einen Schritt macht, dann erstmal dreimal Luft holt und dann den nächsten Schritt macht. Und wir haben dann irgendwie ewig gebraucht bis zu diesem Biwak und haben dann zum Glück dieses Biwak gefunden. Da war dann zwar auch nichts. Wir haben dann beide so ein paar Haferflocken lagen dann rum, trocken in den Mund gestopft und mit Schnee nachgespült. Hatten natürlich auch kein Handyempfang auf diesem Biwak gehabt. Da war dann gar nichts. Und haben dann nur gehofft, dass wir am nächsten Tag dann irgendwie zu dieser Seilbahnstation, da ist ja da oben ein kleines Matterhorn, da ist ja eine Seilbahnstation, von der aus man dann ziemlich einfach auf den normalen Gipfel des Breithorns auch gehen kann. Und das haben wir dann auch gemacht, haben aber auch dafür unglaublich lange gebraucht. Ich glaube, normalerweise braucht man da von diesem Biwak eine Stunde. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 gebraucht, weil wir wirklich ständig nach Luft geschnappt haben und bloß nicht auch irgendwie noch eine Spalte fallen wollten, weil wir so entkräftet waren. Das Ganze hatte dann auch noch den Charme gehabt, dass wir dann die Trekkingtour nochmal wiederholen konnten, weil wir unser Biwakzeug lag ja noch da und die Seilbahn führte natürlich nicht runter zu unserem Biwakplatz, sondern ganz ins Tal nach Zermatt und dann mussten wir halt wieder ganz rauflatschen und unser Biwakzeug holen und
war mit ein paar Müsli-Riegeln dann doch im Gepäck, oder?
Ja. Also das war wirklich eine doofe Situation, die ich mich nicht normal bringen möchte.
Das heißt, jetzt hast du auch immer mehr Müsli-Riegel doch auf Reserve dabei,
oder? Also das war wirklich fahrlässig, ja.
Das stimmt nicht. Du hast viel zu wenig Müsli-Riegel dabei, das habe ich selber schon erlebt. Ich habe mindestens das Doppelte dabei.
Stimmt. Ich kann mich erinnern.
Wir waren schon zusammen auf den Kanaren auf Trekking-Tour, Leichtgewichtstour. Und du hast höchstens die Hälfte von dem gegessen, was ich gegessen habe.
Das heißt, du hast das Leichtgewicht durch die Anzahl der Müsli-Riegel wieder ausgeglichen.
Ja, also
500 Gramm Schlafsack gespart,
Leichtgewicht einfach ein Kilo Müsli-Riegel. Ja, genau.
Wahrscheinlich hätte ich mehr Avocados dabei gehabt
dann dafür. Das kann natürlich sein, ja. Gut möglich. Ja, ich bin mal in einen Sturm geraten in Schottland. Und das bisschen doofe daran war, dass wir auf einer Whisky-Tour waren. Also die Idee war, dass wir auf der Tour schottischen Whisky verkosten. All die, weil wir eben in Schottland waren. Mir passieren immer Dinge in Schottland. Das war auf Skye, auf dem Trotternish Kamm. Das ist im Norden von Skye und der fällt so 250 Meter oder 200 Meter ab. Ziemlich steil und wir saßen dort oben schon, hatten schon das Zelt aufgebaut und haben noch ganz launige Nachrichten, Textnachrichten verschickt. Das ging da, man hatte noch Empfang, das war alles sehr ruhig. Und das war aber dann im Tranken eben auch dann noch so einen schönen kleinen Whisky oder zwei. Und dann haben wir uns ins Zelt zurückgezogen, wollten schlafen und dann setzte ziemlich heftig und schnell einen Sturm ein. Und dann ist man da oben auf so einem Kamm ziemlich schnell wieder nüchtern. Haben uns dann also die komplette Montur mit 3 Lagen, Jacken und allem Kram angezogen, haben uns ins Zelt gehockt und haben darauf gewartet, dass der Sturm entweder jetzt das Zelt kaputt kriegt oder nicht. Das hat aber zum Glück gehalten. Und wir wollten eben auch nicht vom Kamm runter, was ja eigentlich ganz gut gewesen wäre, weil man da ja ziemlich exponiert ist auf so einem Kamm. Aber es war furchtbar neblig und man hat nichts gesehen. Und wenn man dann über diese Kante gefallen wäre, weil man eventuell in die falsche Richtung läuft, wäre es wahrscheinlich etwas ungünstig geworden. Weswegen wir dann eben eine Weile gesessen haben und uns dann irgendwie durch den Nebel oder morgens, als es dann wieder einigermaßen hell war, zurückziehen konnten. Ja.
Und da hat es immer noch gestürmt dann, oder?
Ja, das hat dann irgendwann nachgelassen. Das war, glaube ich, im Mai und das wurde dann schon auch dunkel. Sonst wird es ja nicht so lange dunkel. Ja. Und irgendwann wurde es, also es hat, glaube ich, so etwa so um 10, 11 vielleicht angefangen zu blasen. Das waren schon ein paar Stunden. Und dann haben wir gewartet, bis es einigermaßen hell wird und es etwas nachlässt. Und dann haben wir uns auf so einen Bauernhof gerettet, wo man uns dann Decken und einen Kaffee reichte. Und ja, das war dann schon ganz wohltuend.
Haben die sich gewundert, dass ihr da unterwegs wart? Nee, die auf Sky, da wird so viel gewandert.
Und gewundert nicht, aber die hatten schon einige Geschichten auf Lager von Leuten, die den Kamm dann tatsächlich runtergeflogen sind. Hm. Und dann dachten wir, wenigstens so schlau waren wir dann doch gewesen, da dann sitzen zu bleiben und nicht zu versuchen, da irgendwie weiterzukommen.
Ah. Musste da das Zelt stützen im Sitzen mit euren Körpern oder was?
Ja, genau.
Das, ja, also wir das haben ist ja oft der Fall, dann, wenn es so richtig stürmt. Dann.
Ja, genau. Und dann immer so der etwas bange Blick mit der Stirnlampe, ob es noch hält. Und wenn du die Stirnlampe anmachst, dann siehst du, wie es diesen Spray, also diese Nebeltröpfchen dann ins Zelt reinbläst. Das wird auch alles pitschnass dann mit der Zeit. Ist kein so ein ganz angenehmes Gefühl.
Musst du da raus und die Heringe auf festen Sitz kontrollieren,
das,
auch, oder?
Das gab es auch immer mal wieder.
Ja.
Genau.
Der Experte spricht.
Ja, es ist unglaublich, welche Kraft der Wind hat. Und auch ein stabiles Zelt braucht wirklich, ist also darauf angewiesen, dass die Heringe halten dann nicht. Das glaubt man gar nicht, wie stark dann der Zug auf so einer Leine sein kann. Also die Heringe sollte man dann doch regelmäßig dann nochmal draußen prüfen, weil wenn die wegfliegen, war es das dann in der Regel, klappt das Zelt zusammen.
Und wenn man sitzt, dann befestigt man das Zelt effektiver, als wenn man drin liegt, habe ich es gerade richtig verstanden?
Ja, oder? Man lehnt sich quasi gegen den Sturm.
Genau, stützt das Gestänge. Du kannst dich sogar da hinsetzen, wo das Gestänge niedergedrückt wird, wobei das immer ein bisschen schwer auszumachen ist, weil das mal von der einen, mal von der anderen Seite kommt. Aber das hat ganz gut funktioniert. Also es hat nicht.
Man schläft halt nicht.
Ja, genau. Man schläft halt eine Weile nicht. Aber wie gesagt, wenn man vorher Whisky getrunken hat, ist man sehr schnell wieder nüchtern.
Ja, gut. Wir sind hier am Ende unserer Plauderrunde angekommen. Immerhin, auch nach diesen kleinen und größeren Pannen, sind wir immer noch gesund und munter und reisen noch gerne und klettern und wandern und so weiter und so fort. Ich danke in die Runde. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Genau, und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram, gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.